Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Stunde Freisprecher hier auf PH 88,4. Für euch heute am Mikrofon ist Leon. Fake News, Lügenpresse, alternative Fakten. Wie es manchmal scheint, hat der Journalismus ein Imageproblem. Und deshalb möchten wir uns in der folgenden Stunde genau diesem Thema widmen. Am 15. Mai 2019 war der Herausgeber der Badischen Zeitung, der BZ, Herr Thomas Hauser, zu Gast an der PH. Er sprach über das Thema Journalismus im Wandel. Und genau darum soll es jetzt in der ersten Hälfte unseres Freisprechers gehen, nämlich um all diese Dinge, die eine Auswirkung auf den Journalismus haben und welche Veränderungen diese schon im Journalismus verursacht haben.
Wir haben eine massive Zeitenwende in der Technologie. Durch die Digitalisierung haben wir eigentlich in allen wirtschaftlichen, aber auch in allen gesellschaftlichen Bereichen Brüche und Umwandlungen, deren Konsequenzen wir eigentlich in vielen Bereichen überhaupt noch gar nicht richtig erfassen und schon gar nicht in der Lage sind zu steuern. Ja. Wir haben auf der anderen Seite in der Entwicklung der Moderne, das ist schon ein längerfristiger Trend, eigentlich ein Trend zur Individualisierung. Das heißt, die Gesellschaft parzelliert sich immer mehr. Das hat auch politische Konsequenzen, wenn man sieht, dass es in den Parlamenten und in den Institutionen immer schwieriger wird, noch Interessen so zu organisieren, dass sie politisch tatsächlich auch mehrheitsfähig werden. Und dass wir uns da auch in der Gefahr sind, dass wir da handlungsunfähig werden. Dieses hat natürlich auch Folgen auf den Medienkonsum, wird gleichzeitig wieder bedient durch die Internetmedien, indem wir halt im Gegensatz zu dem, was früher war, also wenn man die Entwicklung, die großen Linien der Kommunikation hat, dann hat man ganz früher, hat jeder mit jedem, also jeder in direkten Kommunikationen gehabt. Ja, dann kam die Zeit der Massenmedien, wo einer mit vielen kommuniziert hat. Und heute haben wir die Situation, dass jeder mit jedem kommuniziert, was aber nicht zu dem geführt hat, bislang jedenfalls, was man sich da gedacht hat, dass wir eine Demokratisierung der Diskussionskultur kriegen, sondern das Gegenteil ist der Fall. Wir haben eigentlich heute die Mediensituation von Babel. Alle reden, keiner hört zu und niemand verstört den anderen mehr. Das heißt, diese Individualisierung hat auch massive Konsequenzen auf unsere Folgen. Und den dritten großen Trend, der auch bei der Entwicklung der Medien eine zentrale Rolle spielt, ist die Ökonomisierung immer weiterer Lebensverhältnisse. Ja, also ich hatte kürzlich mit dem Philippe Merz vom Thales-Institut, der dort Wirtschaftsethik macht, ein Gespräch, wo er mir erzählt hat, er habe bei der Stadtverwaltung angerufen und kam dann zunächst mal auf einen Anrufbeantworter. Und dann haben sie ihm dort gesagt, wir verbinden Sie, sobald der nächste Kundenberater frei ist. Und er hat dann gesagt, Kundenberater, Stadt, ich bin Bürger. Ja, eigentlich bin ich Arbeitgeber der Stadtverwaltung und nicht deren Kunde. Ja. Aber da sieht man halt, wie sich immer weitere Bereiche ökonomisieren. Wir haben die Probleme zum Beispiel in der Gesundheitsversorgung, wir haben sie in der Pflege, wir haben sie in vielen anderen Bereichen, wo halt diese Dominanz des ökonomischen Denkens auch zu massiven Veränderungen unseres Verhaltens führt und auch natürlich viele Fragen und Probleme aufwirft.
Wie in dieser Einführung von Herrn Thomas Hauser deutlich geworden ist, macht er drei Bereiche aus, die einen ganz gravierenden Einfluss auf den Journalismus ausüben. Diese sind zum einen der technische Wandel, zweitens die gesellschaftlichen Veränderungen hin zu einer Individualisierung und drittens, ein sehr wichtiger Faktor, eine zunehmende Ökonomisierung aller Lebensbereiche. Was aber bedeuten diese Schlagworte jetzt ganz konkret für den Journalismus? Dazu hören wir gleich mehr von Herrn Hauser nach den Beatles mit Paperback Writer. Paperback Writer. Ihr hört PH 88,4 heute mit dem Freisprecher. Wir hatten Herrn Hauser von der BZ zu Gast und sprachen mit ihm über das Thema Journalismus im Wandel. Denn ein Problem des Journalismus heute
ist, dass wir einen massiven Zuwachs von Desinformation und Propaganda haben. Im ökonomischen Bereich haben wir das auch, da nennt man es dann PR. Und wir haben, also wenn man sich die Entwicklung der Arbeitsplätze anguckt, ich bin schon eine Weile mal wirklich auf der Suche nach Statistiken, ich habe sie bisher nicht gefunden, aber man kann es mit den Händen greifen, dass wir haben momentan einen Abbau von journalistischen Arbeitsplätzen, eine Ausdünnung von Redaktionen und wir haben eine massive Aufrüstung im Bereich PR und Propaganda, wenn man in die Parteien reingeht, wenn man in die Regierung reingeht, wenn man in die Unternehmen reingeht, die eigenen Newsrooms unterhalten, um dort die Informationen über sich zu steuern. Wenn man anguckt, dass Regierende direkt über Twitter, wie Trump, mit dem Volk kommunizieren und die anderen Medien ausschalten, dann merkt man im Grunde genommen, was sich da alles zusammenbraut und wo dann auch die Diskussion um die Lügenpresse unter einem ganz anderen Gesichtspunkt wieder verstanden wird. Man könnte, ohne gleich Verschwörungstheoretiker sein zu müssen, natürlich auch darin eine gezielte Kampagne sehen, einen unliebsamen Konkurrenten, nämlich unliebsame Medien, auch zu desavouieren und damit als Konkurrenten auszuschalten.
Ja, dass das auch in Deutschland schon zu einem Problem geworden ist, sehen wir an der Weltkarte der Reporter ohne Grenzen. Schaut mal selber nach im Internet unter Reporter ohne Grenzen zur aktuellen Statistik 2018. Warum aber ist das ein so großes Problem, könnte man jetzt fragen. Und auch dazu gibt es ganz klare Worte von Herrn Hauser.
Wir haben, wenn man die journalistische Entwicklung unter wirtschaftlichen Aspekten anguckt, haben wir wieder dieses große Thema der Ökonomisierung. Dort, um es sehr deutlich zu sagen, haben wir auch jetzt einen Paradigmenwechsel oder einen Adressatenwechsel in den letzten Jahren bekommen. Ja, Journalismus in einer Demokratie ist eigentlich per Definition eine Dienstleistung für den Bürger. Das heißt, die Journalisten haben die Aufgabe, aus dem ganzen Wust an Informationen diejenigen rauszusuchen, die entweder so relevant sind, dass Bürgerinnen und Bürger sie wissen müssen, um ihre Aufgabe als Bürger erfüllen zu können, ja, oder aber, das ist der andere Teil des Dienstleistungscharakters, von denen die Journalisten annehmen müssen, dass sie die Bürger interessieren würden. Ja, das heißt, wir haben immer die Information hatte immer zugleich einen politischen Charakter und sie hatte einen wahren Charakter. Und heute haben wir die Situation, dass eigentlich der wahren Charakter der Information zur dominanten Seite geworden ist.
Ja, und dieser Paradigmenwechsel hin zum wahren Charakter der Information hat ganz praktische Auswirkungen auf die Arbeit der Journalisten beziehungsweise wie Journalismus sich finanziell trägt. Herr Hauser dazu.
Wir hatten lange, viele Jahre die Situation, dass wir als Journalisten eigentlich relativ bequem leben konnten. Das heißt, unsere Arbeit war akzeptiert. Wir haben Angebote gemacht und gerade bei Regionalzeitungen war die weitaus überwiegende Mehrheit, über 90% der Leute, haben uns im Abo bezogen. Das heißt, da gab es keine Revolutionen oder so, da musste schon viel passieren. Und wir konnten eigentlich uns darauf konzentrieren, wirklich zu sagen, wir kümmern uns um journalistische Arbeiten. Ja? Das hat dann, der erste technische Wandel war dann schon so, dass wir eigentlich die gesamte Technik übernommen haben in die Redaktion. Inzwischen ist es so, dass die zunehmend Redaktionen auch Vertrieb und Marketing in den redaktionellen Bereich mit übernehmen. Das hat damit zu tun, dass das Internet natürlich ein Bereich ist, in dem alles ineinander verschwimmt. Also es sind nicht nur die journalistischen Stilformen, sondern es ist halt auch so, dass ich inzwischen halt Programme habe, mit denen ich auch in Echtzeit das Leserverhalten ständig beobachten kann. Und ich habe gleichzeitig aber die Situation, dass ich mich als Journalist ständig an den Leser ranschmeißen muss. Das heißt, ich kann nicht mehr einfach ihm ein Angebot geben, sondern ich muss jedes Mal um ihn kämpfen. Ja, und er ist dann nicht mehr als Bürger, tritt er mir gegenüber, sondern er tritt mir als Medienkonsument gegenüber. Da geht es in grenzwertige Bereiche rein. Vor allem ist es natürlich für mich als Journalist, der eigentlich vom ganz anderen Impetus immer angetreten ist, sind das Bereiche, wo ich sagen würde, das ist eigentlich nicht mehr unsere Aufgabe. Dann komme ich auch irgendwann mal an den Punkt, wo ich mich fragen muss, erfüllen die Medien in ihrer Form eigentlich noch die Aufgabe, die ihnen das Privileg des Artikel 5 Grundgesetz garantieren? Meiner Überzeugung nach ist so, dass eigentlich nur, wenn wir tatsächlich unsere Aufgabe als Dienstleister der Bürgergesellschaft machen, dass wir auch das Recht haben, auf Dauer den Schutz von Artikel 5 Grundgesetz zu bekommen. Das heißt, wir bewegen uns da auf einem sehr, sehr schmalen Grat.
Weiterhin lässt sich beobachten, dass es zu einer immer größeren Marktkonzentration kommt. Beispielsweise, indem sich viele Medienhäuser zu sogenannten Holdings zusammenschließen. Das allerdings ist auch nicht unumstritten. Herr Hauser dazu?
Es ist schon interessant, was in diesem Bereich an Machtkonzentration und an Marktkonzentration akzeptiert worden ist, ohne dass das Kartellamt eingeschritten ist. Also der Punkt ist der, natürlich, dadurch schaffe ich Macht oder Größe, mit der ich auch Gehör mir verschaffe, auch die Möglichkeit, Agenda-Setting zu treiben, also Themen tatsächlich auch zu pushen. Aber gleichzeitig habe ich natürlich eine Einengung von Meinungsvielfalt, die dann auch dazu führt, dass natürlich auch das Risiko, dann Irrtümer wieder zu korrigieren, auch geringer ist, weil natürlich dann das Risiko, dass alles in einem Konzert dann stattfindet, dann immer weiter steigt.
Die zunehmende Ökonomisierung des Journalismus setzt denn auch einen sogenannten Frame. Einen gedanklichen Rahmen, innerhalb dessen wir dann auch gedanklich anders operieren, anders denken. Und so hat allein diese Ökonomisierung des Journalismus schon zu auch sprachlichen und gedanklichen Wechseln geführt, die Herr Hauser nun etwas genauer ausführt.
Kunde statt Leser habe ich ja schon ausführlich beschrieben. Vom Dienstleister zur Marke, da sind wir ein Stück weit auch bei der Frage, was passiert zum Beispiel in so Fällen wie bei Relotius und Co. Das ist ja kein Einzelfall. Also die Situation, dass heute auch schon viele dann, also dass es nicht mehr darum geht zu sagen, als Journalist habe ich eine Funktion und die muss ich erfüllen, sondern es geht darum, dass auch Journalisten gezielt sich zur Marke aufbauen. Es gibt natürlich herausragende Kollegen und Kolleginnen, die dann am Ende ihres oder im Laufe ihres Lebens sich in so eine Situation bringen, wo man weiß, der oder die, das muss man lesen. Aber wenn ich das von vornherein dann mache, dann habe ich genau die Situation, dass Leute dann auch anfangen, in diesem Punkt sich zu präsentieren, dass dann halt einfach auch dann die Wahrheit zurechtgebogen wird. In diesem Bedürfnis, sich zu präsentieren, bei Relotius hat es ja perfekt funktioniert. Schnelligkeit statt Gründlichkeit. Ich meine, wenn man eine Zeitung hat, früher, ich habe einmal am Tag Redaktionsschluss gehabt. Heute ist die Redaktion, der Newsroom, besetzt von morgens um 6 bis kurz vor Mitternacht. Und es ist praktisch ständig Redaktionsschluss, weil man natürlich übers Internet permanent auch Geschichten transportieren kann. Es kommt noch dann die Perversion des Ganzen. Also es gibt ja viele, die heute schon den Echtzeitjournalismus propagieren, wo ich immer sage, das ist ein Widerspruch in sich selber. Weil Journalismus setzt eigentlich zumindest einen Moment der Reflexion voraus. Wenn ich den nicht habe, dann kann ich höchstens, weiß nicht, was abbilden. Von der Information zum Storytelling als Trend, das hängt auch ein bisschen was mit der Markensituation zusammen. Das heißt, die Information ist als solches ein bisschen langweilig geworden, weil die gibt es überall. Ob sie dann stimmt, ist nochmal eine andere Frage. Sondern ich muss dann Geschichten präsentieren, inszenieren. Ich muss sie so schreiben, dass die Leute das Gefühl haben, das ist jetzt eine tolle Story. Hat natürlich auch die Risiken, dass ich natürlich an dem Punkt übertreibe und die Wahrheit mir so weit zurechtbiege, dass sie in die tolle Geschichte reinpasst. Wir haben eine Entpolitisierung, die generell so zu sehen ist, auch im Journalismus, weil halt einfach, was man früher immer so als Grundsatz hatte, man hat zwar immer gesagt, die Journalisten müssen sich quälen, nicht die Leser. Das war als Grundsatz. Aber natürlich war es so, dass man auch dem Leser was zumuten musste. Weil es gibt halt bestimmte Dinge, die muss er wissen, wenn er seine Rolle als Bürger oder als Bürgerin erfüllen will. Wenn er die nicht hat, dann kann er nicht mitreden. In dieses Thema Boulevard gehört natürlich auch das Thema Zuspitzung, wo eigentlich Differenzierung heute angebracht wäre, weil die Probleme halt komplex sind. Und wenn ich sie zuspitze, dann gehe ich dann möglicherweise auch in die falsche Richtung. Ich habe das Thema Skandalisierung. Also das ist auch so ein Trend, der sehr problematisch ist, weil wir eigentlich verlernen gerade zu unterscheiden, was ist ein Skandal und was ist einfach nur eine Skurrilität oder so. Ja, also wenn man sich die letzten Jahre überlegt, was wir alles an Skandale durch Deutschland getrieben haben, dann muss man sich da mal fragen, was machen wir denn, wenn uns jetzt wieder ein Flick-Spendenskandal oder Kohls-Spendenskandal oder weiß ich was alles in der Dimension über den Weg läuft. Wir haben ja überhaupt keine Möglichkeit mehr noch zu steigern. Also beim GAU sind wir ja dem größten anzunehmenden Unfall, sind wir ja schon beim Super-GAU gelandet. Also das kommt ja auch bei diesem Thema Siegeszug des Superlativs. Ich habe noch mal gelernt, dass wenn jemand eine gute Geschichte hat, braucht er keine starke Sprache, im Gegenteil. Ja, je mehr ich mich zurücknehmen kann in der Sprache, desto stärker wird eigentlich die Geschichte. Inzwischen ist es so, dass man bei jedem Mist eigentlich schon die Superlative raushaut und dann keine Möglichkeit mehr hat, dann tatsächlich zu steigern, wenn es nötig wäre. Dieses Thema, dass wir immer mehr Banalität statt Relevanz haben. Also ich denke, journalistische Medien leben wesentlich davon, dass sie wirklich überwiegend bis fast ausschließlich tatsächlich nur relevante Nachrichten sortieren. Ja, da waren schon immer das ganze Thema Boulevard mit den bunten Zeiten und so, gab es schon immer danach irgendwelche Kompromisse, die man da machen musste. Aber heute ist ja so, dass ja auch wenn man dann sieht, was im Netz diskutiert wird, ja, die meisten Themen sind absolut banal. Ja. Und interessieren dann auch 4 Wochen später, weiß wahrscheinlich gar niemand mehr, was jetzt gerade da irgendwie so aufregend und toll war.
Aufregend und toll ist, dass es inzwischen aus diesen Veränderungen heraus ganz neue journalistische Angebote gibt, die all diese Dinge vermeiden, die Herr Hauser, der Herausgeber der BZ, gerade angesprochen hat. Um das Thema Boulevard und Banalität wird es auch im nächsten Song gehen. Fury in the Slaughterhouse und Frontpage of the Sun. Die Sun ist eine britische Boulevardzeitung, die zu den einflussreichsten des Landes gehört, ähnlich vergleichbar wie die Bild-Zeitung in Deutschland. In der ersten Hälfte unseres heutigen Freisprechers ging es darum, inwiefern sich der Journalismus gewandelt hat. Herr Hauser von der Badischen Zeitung sprach darüber, wie technischer Wandel, gesellschaftliche Veränderungen sowie zunehmende Ökonomisierung den Journalismus beeinflussen. Dies passiert sowohl auf der ökonomischen Ebene, wie sich Journalismus an sich finanziert, als auch zum Beispiel durch sprachliche Mittel wie zunehmende Skandalisierung und zunehmende Banalität. Bevor wir jetzt zu pessimistisch werden, habe ich schon angekündigt, gibt es ein paar journalistische Formate, die eben genau diese negativen Veränderungen vermeiden. Die erste, die ich euch vorstellen möchte, ist Krautreporter. Was genau Krautreporter ist und wie Krautreporter funktioniert, das erklärt uns jetzt der Redakteur von Krautreporter, Ben Freiwald. Hallo Bent, vielen Dank, dass du Zeit hast für ein Gespräch mit uns. Du bist Redakteur bei den Krautreportern. Könntest du bitte zunächst für alle unsere Hörer, die diesen Namen noch nie gehört haben, so in 3 Sätzen umreißen, wer oder was Krautreporter denn eigentlich ist?
Ja, hallo erstmal. Krautreporter, das ist ein digitales und unabhängiges Magazin. Und wir helfen unseren Mitgliedern, die Zusammenhänge hinter den täglichen Nachrichten besser zu verstehen. Unabhängig heißt für uns vor allem, dass wir gar keine Werbung schalten. Und um die Zusammenhänge zu verstehen, setzen wir auf längere Texte und verzichten auf Push-Meldungen oder so. Und wir arbeiten immer, wenn es geht, mit unseren Mitgliedern zusammen, weil wir glauben, dass unsere Mitglieder Expertise haben, die wir als Journalisten meistens nicht haben.
Ja, du sagst es, ihr seid ein Online-Magazin und euch gibt es schon seit Oktober 2014. Was war denn die Motivation für dieses Projekt?
Also ursprünglich war Krautreporter mal als eine Art Plattform gedacht für freie Journalisten, die irgendwie unzufrieden waren mit den Zuständen im Mediensystem, vor allen Dingen im Online-Mediensystem. Also ich war damals bei der Gründung selbst nicht dabei, aber hier arbeiten ja noch einige, die damals dabei waren und die sagen, das war sozusagen eine Art journalistische Selbstverteidigung damals. Mittlerweile ist das keine Plattform mehr, sondern wir haben eine Stammredaktion hier in Berlin. Die war damals gar nicht angedacht, aber mittlerweile haben wir die. Wir haben auch Reporter in Deutschland verteilt und man kann also sagen, seit unserer Gründung haben wir uns ganz schön verändert. Wir sind ja durch Crowdfunding entstanden, die damals Geld gegeben haben für dieses Projekt, Für die gab es zwischendurch so ein bisschen Durcheinander. Was macht denn Krautreporter jetzt? Was sind die überhaupt? Aber mittlerweile ist das ganz klar, wer wir sind, was wir machen und wofür man sozusagen Mitglied bei uns wird.
Was genau wäre dann eure konkrete Aufgabe, die ihr euch selbst gegeben habt?
Die Aufgabe, die wir uns selbst gegeben haben, ist erstmal der Zustand, dass wir täglich mit einer Nachrichtenflut überschwemmt werden, sozusagen. Also wir wissen eigentlich immer mehr, aber wir verstehen nicht so richtig, wie das alles zusammenhängt. Und diese Zusammenhänge offen zu legen oder erstmal herauszufinden, das ist unsere Aufgabe. Und das machen wir nicht alleine, sondern das machen wir mit unseren mittlerweile über 10.000 Mitgliedern.
Ich habe jetzt auf eurer Homepage gesehen, ihr habt ja nicht nur die Mitglieder, die per Abonnement euch unterstützen, sondern ihr habt ja auch eine Genossenschaft, die hinter euch
Genau.
steht. Das heißt, eure Finanzierung läuft so zweigleisig über eine Genossenschaft und über die Mitgliedsbeiträge. Sehe ich das richtig?
Genau, das siehst du richtig. Also die Genossenschaft ist im Prinzip dazu da, um uns Sicherheit zu geben, damit wir nicht von jeden Monat neu gucken müssen, haben wir genug Mitglieder oder haben wir nicht genug Mitglieder. Und diese Genossenschaft, wenn man es runterbricht, könnte ich sagen, wenn du jetzt heute noch Genossenschaftsmitglied wirst, dann könntest du heute noch mein Chef werden. Also die Genossenschaft entscheidet mit, in welche Richtung dieses Online-Magazin geht. Aber die Mitglieder entscheiden das natürlich, also die Mitglieder des Online-Magazins entscheiden das natürlich genauso mit.
Du sagtest vorhin, dass ihr einen Weg gefunden oder gesucht habt, euch unabhängig zu machen in gewisser Art und Weise, also unabhängigen Journalismus zu bieten. Jetzt sagst du auf der anderen Seite, die Genossenschaft wäre so ein bisschen was wie eure Chefs, die so ein bisschen auch bestimmen, wo es hingeht. Wo ist denn da jetzt dieser Unterschied zu anderen Medienhäusern?
Ein wichtiger Punkt bei der Genossenschaft ist, dass egal wie viel Geld du investierst in Krautreporter, du hast eine Stimme. Das heißt, jemand, der das Mindeste an Geld überweist, hat genauso viel Stimmrecht wie jemand, der total viel Geld investiert in dieses Projekt. Und wir glauben, dass diese Gleichberechtigung dafür sorgt, dass es unabhängig bleibt, dieses Magazin. Und der größte Punkt ist immer noch, finde ich, dass wir keine Werbung schalten. Also sind völlig unabhängig von Werbekunden. Das ist bei den meisten anderen Magazinen in Deutschland anders.
Okay, das heißt, ihr versucht euch über die finanzielle Schiene da frei zu halten. Und man merkt das jetzt vielleicht, also die Zuhörer werden feststellen, wir duzen uns. Wir haben uns auch im E-Mail-Kontakt vorher geduzt und du sagtest vorhin ja auch, dass ihr eure Mitglieder versucht einzubinden in eure Berichterstattung. Das heißt, das, was euch sozusagen hervorhebt, ist zum einen eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit und eine starke Zusammenarbeit mit den Mitgliedern. Gäbe es da noch etwas anderes, was du persönlich hervorheben würdest, was euch herausstechen lässt aus der Medienlandschaft?
Also einmal sind das die Formate, die dann letztendlich entstehen im Vergleich zu anderen Medien. Wie schon erwähnt, schreiben wir keine kurzen Push-Nachrichten oder sowas. Wir setzen auf längere Texte, auf lange Reportagen, auf Analysen, die Kontext liefern und wir nehmen uns Zeit für unsere Recherchen. Das heißt so etwas wie Zeitdruck, weil wir am nächsten Tag unbedingt eine Ausgabe drucken müssen, wie das bei Printjournalismus häufig der Fall ist. So etwas gibt es bei uns im Online-Business natürlich nicht. Aber wie du schon gesagt hast, ich glaube, das Relevanteste ist wirklich diese Zusammenarbeit mit unseren Mitgliedern. Und also was wir damit meinen, ist, dass wir nicht nur ab und zu mal irgendwie unsere Mitglieder zu einem Thema befragen, so weiß ich nicht, wie findet ihr Radfahren oder so. Sowas liest man dann auf Zeit Online manchmal, solche Umfragen. Und das ist ja auch gut, dass die ihre Leser befragen. Wir machen das aber kontinuierlich und stetig. Das heißt, vor der Recherche fragen wir, worüber sollen wir schreiben? Was interessiert euch überhaupt? Bei der Recherche fragen wir dann, was sind eure Fragen zu diesem Thema oder seid ihr vielleicht Experten? Könnt ihr uns vielleicht sogar helfen? Und nach der Recherche geht das dann weiter und dann fragen wir, was sind Aspekte, die wir noch nicht beleuchtet haben? Mit was für einem Thema sollen wir uns im Anschluss an diesen Text beschäftigen? Also ich glaube, was uns wirklich von anderen Medien unterscheidet, ist, dass wir das nicht nur ab und zu machen und unsere Leser beteiligen, sondern immer, wenn es irgendwie geht.
Jetzt hat man natürlich in letzter Zeit im Rahmen von diversen Spiegelskandalen ja auch mitgekriegt, dass es explizit bei den längeren Reportagen natürlich auch, sag ich jetzt mal, Probleme mit der Richtigkeit geben könnte. Wie löst ihr denn dieses Problem? Wie kontrolliert ihr euch gegenseitig?
Also das Thema Vertrauen in den Journalismus, das ist bei uns bei Krautreporter von Anfang an ein wichtiges Thema gewesen. Und seitdem wir so viel mit unseren Mitgliedern zusammenarbeiten, ist das nochmal wichtiger geworden. Ich glaube, ein Instrument davon ist tatsächlich diese Mitgliederbeteiligung. Wenn Mitglieder sich an Recherchen beteiligen, vielleicht sogar als Experten hinzugezogen werden, dann vertrauen sie uns und wir vertrauen auch unseren Mitgliedern. Intern ist es schon so, dass wir immer versuchen, bei jeder Recherche Fotos mitzubringen, dass wir immer versuchen, Originalmitschnitte dabei zu haben. Bei der Spiegel-Debatte wurde oft darüber geredet, ob das vielleicht auch einfach ein Systemfehler ist, dass man zu viel erwartet. Wir glauben, dass wenn wir von vornherein kommunizieren, was unsere Recherche ist und was für einen Text wir darüber schreiben möchten, dann sind die Erwartungen an uns auch ganz klar und dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass jemand komische Sachen macht, wie das Klaas Relutius gemacht hat, geringer. Natürlich kann kein Medium in Deutschland und auch generell behaupten, dass sie das Wundermittel gefunden hätten, wie so etwas zu verhindern ist. Wir können nur versuchen, Vertrauen durch unsere Mitglieder zu bekommen und uns auch gegenseitig zu vertrauen und das immer wieder zu belegen.
Das heißt, ihr legt transparent eure Quellen dar. Das macht ihr ja auch in euren Texten. Gibt es ja jetzt diesen Info-Button, bei dem man dann weiterführende Informationen quasi von erster Hand sich anschauen kann. Das heißt aber, wenn ihr mit euren Mitgliedern ja dann immer in stetigem Kontakt seid, gibt es wahrscheinlich auch von deren Seite Feedback. Ab und zu mal so, hey, an der Stelle habe ich aber was anderes gelesen.
Ja, total viel. Also unsere Mitglieder, die kommentieren unsere Texte oft, aber sie schreiben uns auch E-Mails. Und natürlich kommt es vor, dass Mitglieder sagen, da habe ich was anderes gelesen, das habe ich aber jetzt anders wahrgenommen. Und natürlich überprüfen wir das dann, häufig auch mit den Mitgliedern zusammen. Also das Gute an unserem Online-Magazin ist ja, das ist nicht einmal gedruckt und dann steht das da in Stein gemeißelt oder auf Papier. Wir können Dinge wieder ändern und wenn wir merken, da hat ein Mitglied als Experte herausgefunden, ach verdammt, da ist eine Kleinigkeit im Text falsch, dann können wir so etwas auch korrigieren im Nachhinein.
Du sagst, Leser kommentieren eure Texte. Ihr habt das mal in einem eurer Newsletter geschrieben. Ihr musstet die Kommentare noch nie löschen. Ihr musstet da noch nie großartig eingreifen. Also diese Kommentarspalten stehen ja nur den Mitgliedern zur Verfügung. Das heißt, da steht eine Person vielleicht auch mit Namen dahinter, aber man weiß zum Beispiel von Margarete Stokowski, dass es auch, ich sag jetzt mal euphemistisch, Rückmeldungen, aber dann halt schlimmster Art geben kann, obwohl ein Klarname drunter steht. Was wäre für euch die Erklärung, dass das bei euch tatsächlich bisher nicht der Fall ist?
Also erstmal, wir sind da total stolz drauf, dass das so ist. Ich glaube, dass das nicht viele Medien von sich behaupten können, dass sie noch nie Kommentare löschen mussten. Wir kontrollieren die ja auch vorher nicht. Also es gibt auch Medien, bei denen man dann erstmal einen Kommentar abschickt und dann wird gesagt, wir kontrollieren das Kommentar und veröffentlichen das dann gegebenenfalls. Das machen wir nicht. Und ich glaube, dass das viel damit zusammenhängt, dass wenn jemand Mitglied wird, aus Überzeugung meistens, an diesem journalistischen Projekt und dafür auch Geld bezahlt tatsächlich, dann ist die Schwelle einfach, sich irgendwie ungehemmt beleidigend zu äußern, wie das in anderen Teilen des Internets der Fall ist, die ist einfach viel höher. Ich glaube, wenn man dafür Geld bezahlt, dann weiß man auch zu schätzen, dass es eine Diskussionskultur ist und beleidigt nicht einfach andere Menschen.
Nun ist es jetzt auch so, dass ihr natürlich auf diese Finanzierung durch Mitglieder angewiesen seid und du sagst auch, es gibt eben die Genossenschaft dahinter. Ihr stellt aber auch viele eurer Inhalte kostenlos zur Verfügung, sei es jetzt im Sinne von Newslettern, die man sich abonnieren kann. Ihr schaltet immer mal wieder Texte frei für Nichtmitglieder. Ist das dann im Sinne einer Eigenwerbung oder wäre das auch aus einer inneren Überzeugung heraus, dass ihr der Ansicht seid, dieser Text ist jetzt so wichtig, der soll auch anderen zur Verfügung stehen. Schadet euch das irgendwie finanziell? Wahrscheinlich nicht, weil ihr wächst ja eigentlich. Aber was ist da auch der Grundgedanke dahinter?
Der Grundgedanke dahinter ist relativ leicht zu erklären. Das kann man so ein bisschen vergleichen mit so einer mit Dating. Also wenn ich das erste Mal mich mit einer Person treffe und dann frage ich sie auch nicht direkt, ob wir heiraten wollen. Und genau das Gleiche denken wir über unsere Texte. Das heißt, bevor jemand Mitglied wird, wir fragen nicht jemanden, möchtest du Mitglied werden, direkt beim ersten Text, den er überhaupt von uns liest. Wir wollen damit schon ein bisschen Werbung machen, natürlich. Wir wollen damit die Leute für unser Projekt begeistern, für Krautreporter. Und wenn jemand zwei, drei Texte gelesen hat von uns und diese Texte gut fand, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser jemand uns unterstützen möchte und Mitglied werden möchte, natürlich höher, als wenn er das erste Mal einen Text lesen möchte und direkt vor eine Paywall kommt. Wir glauben aber auch, dass die Texte zu lesen nicht das Hauptverkaufsargument ist. Also man wird nicht unbedingt Mitglied, einfach nur um die Texte zu lesen, sondern wie schon gesagt, um zu partizipieren, um dabei zu sein, um mitzuentscheiden, um welche Themen es geht. Das sind alles wesentlich wichtigere Punkte, die unsere Mitglieder, glaube ich, zu schätzen wissen und die unsere Mitglieder auch von reinen Konsumenten bei anderen Medien unterscheidet.
Also ihr wollt tatsächlich ein aktives Publikum, eine aktive Leserschaft.
Genau, also wir sind davon überzeugt, dass das auch gut in unsere Zeit passt. Also wir haben auch das Gefühl, dass immer weniger Menschen einfach nur konsumieren wollen und viel mehr Menschen sich partizipieren wollen. Das sieht man vielleicht jetzt auch gerade bei diesen Fridays for Future der Demonstration, bei denen die Demonstranten nicht einfach nur sagen, jetzt macht endlich was, sondern bei denen die Demonstranten auch sagen, und übrigens, wenn es um die Zukunft geht, wollen wir auch gerne mal mitentscheiden. Also ich glaube, diese Art von Partizipation, die passt gut in unsere Zeit.
Und die könnt ihr natürlich als Online-Medium viel besser aufgreifen, als das die Printmedien
Ja,
vermögen.
also das ist für uns natürlich sehr einfach. Wer möchte, dass wir uns mit einem bestimmten Thema beschäftigen, der schreibt uns einfach entweder einen Kommentar oder bei Facebook bei Twitter oder eine E-Mail und schon landet das bei uns und wir können direkt in den Austausch gehen, hin und her schreiben und auch anderen Mitgliedern dieses Thema vorstellen.
Ja, jetzt hast du am Anfang erzählt, dass du nicht von der Gründung von Krautreporter an dabei bist. Wie, auf welchem Wege hast du dich denn dazu entschlossen, dich begeistern lassen für diese Sache und bist jetzt Mitarbeiter von Krautreporter geworden?
Also 2014, als das Projekt gestartet ist, bin ich als Leser tatsächlich dazugekommen und habe auch das Projekt von Anfang an zumindest mit Geld unterstützt. Ich habe dann vor circa, ja, wie lange ist das her? Knapp einem Jahr oder anderthalb Jahren ein Praktikum hier gemacht bei Krautreporter, nachdem ich mein Studium abgeschlossen hatte und das lief sehr gut, dieses Praktikum. Ich bin danach bei Krautreporter als freier Journalist geblieben und schreibe seitdem über Bildung. Das habe ich zunächst von Osnabrück aus gemacht und bin jetzt mittlerweile als Volontär hier bei Krautreporter und arbeite Vollzeit hier in der Berliner Redaktion.
Was sind denn deine aktuellen Aufgaben, außer dass du dich um das Ressort Bildung kümmerst?
Das ist natürlich eine große Aufgabe für mich, weil wir sozusagen Ein-Mann-Ressorts oder eine Frau-Ressorts haben. Ich bin sozusagen der Einzige, der über dieses Thema schreibt. Was, glaube ich, auch wichtig ist, weil Umfragen unter jungen Menschen oder Wählern immer zeigen, dass Bildung eigentlich das wichtigste Thema für die bei Wahlen ist. Ansonsten, wie ich schon eben erwähnt habe, kümmere ich mich um die Beteiligung hier von unseren Mitgliedern und Lesern. Das ist so eine meiner Hauptaufgaben. Sprich, wenn Autoren Fragen dazu haben oder wenn es darum geht, dass die Mitglieder auch erfahren, wie sie sich überhaupt beteiligen können, dass das nicht alles an ihnen vorbeigeht, das ist auch eine meiner Aufgaben. Und außerdem kümmere ich mich noch um die Auftritte in den sozialen Medien, also bei Facebook und bei Twitter.
Das heißt, du bist die direkte Schnittstelle für die Kommunikation mit den Mitgliedern.
Genau, also alles, was nicht mit Support zu tun hat, also was jetzt so Fragen zum Ablauf oder Fragen zur Mitgliedschaft zu tun hat, um die anderen Beteiligungsmöglichkeiten, um die kümmere ich mich.
Ja, wunderbar. Bent, ich danke dir vielmals für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und dann wünschen wir euch noch viel Erfolg mit dem Projekt und schauen mal, wo uns der Journalismus so hinbringen wird.
Jo, Dankeschön.
Das war Ben Freiwald, der mit uns über das neue Online-Magazin Krautreporter gesprochen hat. Rammelhoff ist eine österreichische Power-Rock-Band, die 2015 gegründet wurde. Sie wurde bekannt durch den Sender FM4, bei dem sie den Protestsong-Kontext gewann. Die Musik ist geprägt von wilden und lauten Gitarren, einem aggressiven Sprechgesang und der Wiederholung einzelner Passagen. So wagen Rammelhoff eine Gratwanderung zwischen Satire und Hardrock. In Halt die Presse geht es darum, wo und wie sich heute öffentlich geäußert wird und wie die Mächtigen eines Landes damit umgehen. Ihr hört den Freisprecher auf pH 88,4. Wir sprechen über das Thema Journalismus und inwiefern sich Journalismus heutzutage verändert hat. Wir haben noch mit Ben Freiwald von den Krautreportern gesprochen und gehört, dass Krautreporter vor allen Dingen Wert auf lange und ausführliche Texte legt, die Zusammenhänge darstellen und die Redakteure sich dafür besonders viel Zeit nehmen. Was ist nun aber mit den tagesaktuellen Nachrichten, also Dinge, die im Laufe einer Woche passiert sind? Wie kann ich mich dazu auf dem Laufenden halten? Dazu habe ich mit Philipp Banse gesprochen, der zusammen mit Ulf Burmeier den politischen Podcast Lage der Nation produziert. Sie produzieren ja unter dem Label Küchenstudio diverse Podcasts und mich würde mal interessieren, seit wann machen Sie das und wie sind Sie denn zum Podcast machen gekommen?
Meinen ersten Podcast habe ich aufgenommen oder zumindest publiziert, glaube ich, am 26. April 2005. Und das war das Küchenradio und das habe ich zusammen gemacht mit drei Kollegen, Journalistenkollegen, die alle beim Deutschlandradio frei gearbeitet haben. Und die Idee war so aus zweierlei geboren. Einmal hatte ich in Florida am Strand einen Artikel gelesen über Podcasts und dachte, das ist cool, das muss ich auch mal ausprobieren. Und dann kam ich nach Hause und habe das halt mit den Kollegen einfach mal gemacht. Und das war schön, weil das experimentell war, weil das einfach ein anderes Ökosystem war, in dem wir so bisher mal gearbeitet hatten. Und wir haben schnell gesehen, dass da durch so die Veränderung einiger Rahmenbedingungen ganz neue Sachen entstehen können.
Was haben Sie denn damals gemacht bei Ihrem ersten Podcast?
Wir saßen bei Andreas Baum im Dachgeschoss in seiner Wohnung und am Küchentisch und haben darüber diskutiert, was das denn jetzt hier wird.
Daher wahrscheinlich auch der Name Küchenstudio, nehme ich an.
Ja, das ist so ein bisschen, also das Produkt hieß erst Küchenradio mehrere Jahre lang und dann habe ich halt gesagt, okay, die anderen haben was anderes gemacht und ich wollte weitermachen und habe dann gedacht, okay, dann nenne ich das Ganze irgendwie und habe es dann Küchenstudio genannt, das würde ich heute nicht nochmal machen.
Die diversen Kanäle, die Sie hier anbieten bei Küchenstudio, also es gibt ja das Medienradio, es gibt Studienwahl TV und es gibt auch die Lage der Nation, richten die sich dann alle an ein anderes Zielpublikum oder was ist da der Hintergedanke des jeweiligen Podcasts?
Die aktuelle Zusammenstellung ist mehr oder weniger so ein Abbild verschiedener Strategien. Am Anfang habe ich gedacht, okay, ich mache einfach alles, was mir Spaß macht. Und daraus sind halt diese ganzen Formate geboren, Medienradio, Küchenradio, Studienwahl etc. Habe dann aber schnell gesehen, dass das einfach nichts Halbes und nichts Ganzes ist, also größer. Und ich habe dann immer gesehen, also so mit der Spannbreite macht das irgendwie keinen Spaß. Und habe dann gesagt, okay, dann mache ich jetzt eine Sache und die mache ich dann aber erstmal richtig. Und wenn die läuft, sind wir weiter. Und so ist die Lage der Nation entstanden. Das war so eine ältere Idee schon und dann kam es halt mit Ulf Burmeier zusammen und dann haben wir das gestartet und ich habe dann gesagt, okay, dann mache ich im Prinzip jetzt erstmal nichts anderes, sondern wir sehen zu, dass wir die Lage ans Laufen kriegen. Und wenn das funktioniert und das tut es jetzt, dann überlege ich, was die nächsten Schritte sind. So ist das also entstanden. Am Anfang habe ich sozusagen alles gemacht, wozu ich Lust hatte und habe dann aber gemerkt, dass das irgendwie so ein bisschen die Kapazitäten überfordert. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir jetzt eins richtig und wenn das läuft, sehen wir weiter. Und da sind wir jetzt.
Also man könnte quasi die Lage der Nation als Quintessenz der bisherigen Podcast-Arbeit so zusammen.
So ein bisschen schon. Da fließt sehr viel zusammen an Sachen, die ich so gelernt habe und die mir, wo ich gemerkt habe, die mir wichtig sind und so. Also diese wöchentliche Erscheinungsweise ist extrem wichtig. Dann diese allgemeinpolitischere Themen in dieses Podcast-Universum reinzuziehen. Dann aber auch Geld zu verdienen, ganz klar zu sagen, das ist jetzt keine Option, damit irgendwie auch Einnahmen zu erzielen, sondern das ist Pflicht. Das haben wir von vornherein gesagt. Das ist ein journalistisches Projekt, das muss ich rechnen, da soll Geld reinkommen. So. Und so, das sind alles so Sachen. Und wie man das dann angeht und was man da machen kann und so, das sind alles so ein bisschen, da fließt viel rein von dem, was ich so bisher gelernt hatte, ja.
Und was würden Sie jetzt sagen, ist denn das Besondere an dem Format Podcast? Also was unterscheidet jetzt den Podcast zum Beispiel vom Live-Radio oder irgendwelchen anderen Angeboten?
Also es gibt verschiedene Faktoren. Das eine ist erstmal, also grundsätzlich würde ich immer sagen, das Ökosystem, in dem ein Produkt, also ein journalistisches Produkt oder auch speziell ein Radioprodukt entsteht, hat extreme Auswirkungen auf das Produkt selber. Also alleine die Tatsache, dass man diesen Podcast nicht in einem Radiostudio aufnimmt oder nicht in einem traditionellen Radiosender, dass dieser Podcast im Kern keine Längenbegrenzung hat, dass wir im Kern thematisch machen können, was wir wollen, ohne Rücksprache zu halten, ohne sondern selbstbestimmt sagen können, wir machen das so, wir machen das so und so lange, wir reden mit dem, das ist unser Ton, in dem wir reden, das hat sehr viel Auswirkungen auf das Produkt. Denn im Kern, die Themen, die wir nehmen, die sind ja nicht originell, sondern die sind ja in allen anderen Medien auch behandelt worden oder werden behandelt. Aber sagen wir mal so, in dem Rahmen, in dem wir das machen, in der Kompetenzmischung, ach so, das ist jetzt Lage, aber die Frage war ja allgemein zu Podcast. Ja. Genau, und da glaube ich, sind Podcasts, haben ein riesen Ökosystem aufgemacht, in dem halt neue Produkte stehen. Keine Längenbegrenzung, extreme Persönlichkeit, dass es halt eine extrem hohe Konsistenz gibt, was die Leute, was das Personal angeht, eine sehr hohe Bindung zwischen Personal und Macher, Macherinnen und dem Publikum. So, das sind so wichtige Faktoren, die da reinspielen. Und extrem niedrige Einstiegshürde mittlerweile technisch. Ja, man kann ja quasi mit seinem Smartphone anfangen, Podcasts aufzunehmen. So, ne?
Wie sind Sie denn mit Ulf Burmeier dazu gekommen, die Lage der Nation zu machen? Wie ist das entstanden?
Also ich hatte diese Idee schon länger, halt so ein politisches Format irgendwie zu machen. Und wir hatten halt in so anderen Kontexten rumexperimentiert mit 3 Leuten, 4 Leuten, Gast, 4 Leute in einer Runde, wechselnde Runden und pipapo. Und das hat irgendwie alles nicht so richtig funktioniert. Und dann kannte ich Ulf schon länger aus diesem Umfeld des Chaos Computer Clubs und wir waren jetzt immer schon mal über den Weg gelaufen. Und ich hatte mit ihm da mal drüber geredet und er meinte, ja klar, also bin ich sofort mit dabei und so. Und dann hatten wir das halt ein paar Mal durchprobiert. Und dann haben wir gesagt, okay, also das funktioniert so alles nicht. Wir machen das jetzt einfach mal alleine. Und erweitern können wir das dann immer noch, wenn es halt mit uns beiden nicht läuft, dann einen Gast zuholen oder die Runde erweitern können wir immer noch. Aber wir fangen jetzt einfach erstmal an. Und so fing es dann an. Haben wir gesehen, dass wir eigentlich nicht mehr brauchen als uns.
Es läuft ja ziemlich gut. Haben Sie dabei also wenn Sie die Lage der Nation produzieren, haben Sie dabei auch eine bestimmte Zielgruppe im Hinterkopf? Oder wie gehen Sie ran, wenn Sie eine neue Folge produzieren?
Also, ne, also ich habe das jetzt gerade gemacht. Also gerade habe ich hier auf dem Sofa gesessen und, keine Ahnung, Zeitungsartikel gelesen. Und mit dem Hinterkopf, okay, ist das was für die Lage? Interessiert uns das oder nicht? Und so fängt es eigentlich an. Wir lesen irgendwas und gucken so ein bisschen, ist das ein wichtiges Thema diese Woche? So, und dann notiert man sich das mal in so einem Google Doc. So, potenziell könnten wir darüber reden und wir schmeißen Artikel, die wir so lesen, in Slack, also in so ein Kommunikationswerkzeug, wo wir alle drin lesen und wo wir kommunizieren. Und so fängt das irgendwie an, dass man mal so Themen sammelt. Und jeder guckt so unter die Woche, ja, ist das ein Thema für die Lage? So, das ist so das Erste. Interessiert uns das? Haben wir dazu was zu sagen? Finden wir das irgendwie wichtig? So, das ist das Erste. Und dann gucken wir, okay, das sind die Themen, aber dann reden wir vor der Sendung lange darüber. Aber was ist denn unser Blick da drauf? Was ist unsere Perspektive, die wir geben können? Und da kommen immer verschiedene Sachen in Frage. A, wir können etwas erklären. Also da gibt es irgendwie ein Thema, wo jeder was gelesen hat und alle glauben, ja, ich weiß Bescheid. Aber wenn man mal genauer hinguckt, gibt es ganz viele Erklärungslücken, wo man einfach so. Und das ist dann für uns, wo wir dann merken, ja, aber wir haben das noch nicht so richtig verstanden. Und dann merken wir, ja genau, aber genau das ist jetzt der Punkt, wo wir das zum Thema machen müssen und wo wir etwas erklären müssen. Das ist das eine. Das zweite ist, wo wir ein bisschen eine andere Interpretation oder Lesart von Ereignissen bieten können, als sie vielleicht in anderen Medien, Massenmedien so präsentiert wurde. Oder es ist uns einfach ein Anliegen. Wir halten irgendwas für wichtig und wollen da was gerade rücken. Das sind so die Sachen. Und da denken wir eigentlich weniger so an die Leute, sondern eher an uns. Was interessiert uns? Was halten wir für wichtig? Was halten wir für die Kernkompetenzen der Lage? Nämlich erklären, juristische Perspektive drauf bieten und vielleicht eine nochmal drüber nachgedacht habende Perspektive drauf bieten. Dann, dass es uns interessiert und dass wir auch Sachen weglassen, wenn sie uns nicht interessieren oder wenn wir davon keine Ahnung haben, wenn wir die Fakten nicht gerade gezerrt kriegen in der Zeit, die wir haben oder wenn wir darauf keine spezielle Perspektive bieten können, dann lassen wir es weg. So gehen wir eigentlich daran.
Okay, das heißt, da steckt ja auch so ein bisschen das Anliegen der Lage der Nation mit drin, dass man eben die aktuellen Themen mal aufrollt, von verschiedenen Blickwinkeln betrachtet und dann aber auch mit erklärender Haltung mal Dinge gerade rückt, wie Sie vorhin gesagt haben. Sehe ich das richtig?
Genau. Also das ist so eine Art, also wenn man, also das war schon so ein bisschen, die Zielgruppe ist vielleicht jetzt nicht so von 15 bis 59 oder so, sondern die Zielgruppe sind eigentlich Leute, die politisch interessiert sind, aber keine Zeit oder keine Lust haben, jeden Tag sich diese ganzen wichtigen Themen beizupulen. Und häufig ist es halt nicht damit getan, dass man einen Zeitungsartikel liest. Da versteht man nichts. Da ist man so ein bisschen, ja, okay, hat man, ja, so. Aber verstanden hat man es deshalb noch nicht. Und trotzdem, und diese Leute haben keine Zeit und keine Lust, sich zu jedem Thema 5, 6 Artikel durchzulesen. So. Und für diese Leute am Ende der Woche so eine Zusammenfassung zu bieten. Der 5, 6 wichtigsten Themen, die wir für wichtig halten, versehen mit Erklärungen, so dass man es wirklich versteht. Ja, plus die ganzen Links, die wir noch dazu bieten und so. Das ist so ein bisschen der Ansatz.
Das war Philipp Banse, der Produzent des Podcasts Lage der Nation. Ja, und das war's auch schon wieder mit einer Stunde Freisprecher hier auf PH88,4. Heute zum Thema Wandel im Journalismus und neue journalistische Konzepte. Ich hoffe, ihr habt einiges mitnehmen können und wir freuen uns, wenn ihr die nächste Woche wieder einschaltet zum Freisprecher auf PH88,4. Macht's gut!